Viele Anlegerinnen und Anleger, die präferieren Aktien aus dem eigenen Land. Aber ist es eigentlich eine gute Idee, sein Portfolio primär mit Schweizer Aktientiteln zu bestücken? Kostet das nicht zu viel Rendite am Ende? Dazu spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten von cash.ch, Reto Zanettin. Mein Name ist Tim Höfinghoff und der Handelszeitung Insights. Hallo Reto, schön, dass du da bist hier im Podcast-Studio. Hallo.
Hallo Team, danke.
Du bist Börsen- und Aktienexperte bei cash.ch. Ich habe den Eindruck, viele Schweizerinnen und Schweizer, wenn die Aktien kaufen, die kaufen primär Schweizer Titel. Ist das so?
Man hört, ja, dass das tatsächlich so ist, oder? Und wenn ich mich so ein bisschen umschaue, kann ich das schon bestätigen, oder? Dass ich letztens von einem gehört, der seit 20 Jahren tatsächlich einfach sagt, ich kaufe nur noch Schweizer Aktien. Hat vorher gross natürlich auch in den USA und wo auch immer investiert und dort offenbar Erfahrungen gemacht, wie auch immer, und ist dann jetzt auf den Schweizer Markt gekommen. Also das stimmt, insofern kann man das bestätigen. Ist aber nicht ein Schweizer Phänomen, oder? Dass es jetzt nur die Schweizer sind, die im Schweizer Markt
investieren. Deutsche kaufen deutsche Aktien, Franzosen kaufen französische Aktien.
Vermutlich ist es tatsächlich, ich habe schon von Südkorea gehört, dass tatsächlich auch die Südkoreaner so eine Tendenz sind.
Die haben das auch.
Okay. Bei Deutschland weiß ich es ganz sicher, dass die auch so dicken wie mir. Also es ist offenbar in jedem Land ungefähr die gleiche.
Du hast einen Artikel auch zu dem Thema geschrieben und hast dich da tiefer eingearbeitet in das Thema. Da habe ich dann auch gelesen, das nennt man Home Bias. Dieses Phänomen, wenn die Anlegerinnen und Anleger primär daheim unterwegs sind, also die Vorliebe für heimische Aktien zu wählen. Sag jetzt mal, du als Experte, ist das denn jetzt als Home Bias, ist das ein Nachteil für Anleger oder gibt es auch Vorteile? Fangen wir mit den Nachteilen mal an.
Ja, also der klassische Nachteil ist wahrscheinlich, man geht davon aus, oder wenn man anlegt, dass man da, was man anlegt, möglichst breit sollte streuen. Oder? Mhm. Also so nach dem Motto, wirf nicht alle Eier in einen Korb, oder? Mhm. Und das untergräbt man natürlich ein bisschen, wenn man jetzt von der Geografie her einfach einen Markt bevorzugt und die anderen mehr oder weniger links liegen lässt, oder? Und da hat man das suboptimal aufgestellt alles, und das kann einem dann auch ein Stück weit Rendite kosten am Schluss. Mhm. Oder man geht irgendwie einseitig Risiken ein, je nachdem.
Und würdest du sagen, die Nachteile überwiegen oder gibt es auch Vorteile?
Ja, gibt schon einen Vorteil, oder? Also wenn man jetzt auf die Schweiz schaut, oder, ist sicher der Währungseffekt ist beachtlich, oder? Über das diskutiert man jetzt auch, oder? Dass halt einfach der Franken sehr stark ist. Und wenn ich in den USA anlege, dann habe ich zwar Dividende und alles in US-Dollar.
Schwachen Dollar.
Aber letzten Endes interessiert mich, aber habe ich unter dem Strich in Schweizer Franken.
Du meinst, meine Steuerrechnung muss ich in Franken zahlen, genau.
Genau, und ich gehe in Schweizer Franken einkaufen, genau. Und habe meine Ausgaben in Schweizer Franken, darum hätte ich auch gerne mein Einkommen in Schweizer Franken. Und dort ist dann einfach ein Nachteil, wenn der Franken gegenüber den anderen Währungen sehr stark ist.
Ja.
Also das ist ein Grund, oder, wo man kann sagen, es hat eine gewisse Berechtigung, dass man sagt, ich gehe in den Schweizer Markt. Oder?
Okay. Ja. Lass uns das gleich im Detail noch vertiefen. Finde ich spannend, dass du schon ein paar Vor- und ein paar Nachteile auch gesagt hast. Wenn ich mir jetzt so die Aktienmarktentwicklung anschaue, also wir nehmen jetzt hier Mitte Juli diesen Podcast auf. Und wenn ich mir jetzt die anderen ausländischen Aktienmärkte anschaue, beispielsweise in Amerika oder in Europa, und jetzt mal die ganz lange Perspektive gehe, korrigiere mich, aber wenn wir jetzt S&P 500 zum SPI oder SMI nehme, wir haben mal zurückgeschaut in der Vorbereitung, so, was haben wir gesagt, 10 Jahre. Mhm. Also da hat der amerikanische Aktienmarkt, korrigiere mich, so ungefähr 190% zugelegt und der Schweizer 90. Also da haben Schweizer Anleger aber ganz schön viel Rendite liegen lassen, oder? Also wenn man spricht von Vorteilen oder Nachteilen im Home Bias, du hast ja auch gerade ein bisschen angetönt, wäre nicht so schlecht gewesen, in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich eher in Amerika unterwegs gewesen zu sein, anstatt hier schön in der Schweiz Aktien zu kaufen, oder?
Ja, eine spannende Zahl aus Deutschland. Dort hat es eine Untersuchung gegeben, die ist vor einem Jahr etwa aus dir rausgekommen. Dort hat es dann geheißen, dass deutsche Anleger aufgrund vom Home Bias seit dem Jahrtausendwende etwa 200 Milliarden Euro Rendite liegen lassen haben. Ich weiß nicht, ob man das 1:1 auf den Schweizer Markt übertragen kann, oder? Aber jetzt die Zahlen, die du gesagt hast, ja, die sind natürlich eindrücklich, oder? Nur, die sind natürlich im Rückblick, oder? Und versetz dich in die Lage, die du vor 10 Jahren gehabt hast. Dann bist du in der gleichen Situation wie jetzt, oder? Du schaust in die Zukunft, du hast ein gewisses Vorwissen, Du hast eine gewisse Erwartungen, wie die Zukunft wird. Mhm. Du weißt ungefähr, wie viel Freude dass du am Risiko hast. Mhm. Und du weißt ungefähr, wie viel Verlust du eingehen kannst, damit du noch finanziell gesund bleibst. Mhm. Und unter diesen Bedingungen entscheidest du in jedem Moment, oder? Und von dem her gesehen ist die Rückwärtsbetrachtung immer ein bisschen schwierig, oder?
Und du machst den Schweizerinnen und Schweizer Mut, die jetzt sich die Zahlen anhören und sagen, shoot, da habe ich doch einiges liegen gelassen, André.
Ja, natürlich, oder? Meine Aussage ist einfach die, oder? Du entscheidest ja nicht aufgrund von dem, was zurückliegt, das vielleicht schon auch, oder? Aber du entscheidest vor allem in Zukunft, oder? Und dort bist du halt einfach auf das angewiesen, was du hast, und dann triffst du eine Entscheidung. Ich meine, wenn ich vor 10 Jahren, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mein ganzes Geld irgendwo in
Bitcoin.
In Bitcoin, in Nvidia gesteckt,
in
oder?
In Nvidia, genau.
Ja, dann könnte ich mich jetzt zur Ruhe setzen.
Genau, oder? Wenn wir keine Podcasts machen, sondern unsere Yachten zählen.
Genau.
Genau. Wir müssen dann natürlich sagen, wir geben hier keine Geldtipps. Jeder muss selber schauen, wie er sein Geld vermehrt oder anlegt, dass es eben verlustig geht, sage ich jetzt. Also wir können hier keine Tipps geben für die passende Geldanlage und sind dafür auch nicht haftbar zu machen. Aber was ich spannend finde, mit dir darüber zu sprechen, und du recherchierst ja auch viel zu dem Thema, woran liegt es eigentlich, dass wir uns bei der Geldanlage oftmals nicht über die Grenze trauen? Du hast ja am Eingang auch gesagt, das ist jetzt nicht was typisch Schweizerisches. Die anderen machen das auch. Woran liegt das?
Also es gibt wahrscheinlich so eine Kombination von Gründen, oder? Und das fängt wahrscheinlich einmal damit an, oder? Dass man vielleicht einfach die Unternehmen, die im eigenen Land sind, die kennt man wahrscheinlich einfach am besten, oder? Das sind die, wo man, ich meine, ich kann dir ein Beispiel sagen, oder? Ich wohne in Schaffhausen. Dort ist Georg Fischer ist dort eine grosse Nummer, oder? Traditionsfirma sind immer in Schaffhausen, und da hat es Nachbarn, die dort arbeiten. Das ist eine Firma, die präsent ist, auch in der Region. Die wird auch von den regionalen Medien eng verfolgt. Und das kannst du irgendwie auch in Schweizer Maßstab übernehmen, dass auch die heimischen Firmen, mit denen ist man einfach eher vertraut. Oder man kennt die auch besser. Und wird natürlich auch, Berichterstattung ist natürlich auch intensiver, oder? Logisch.
Und wir schreiben bei Cash ja auch über ausländische Aktien. So ist es ja nicht, oder?
Also so ist es nicht. Wir decken sehr vieles ab, ja. Oder? Aber natürlich musst du ein Schweizer Medium, natürlich musst du den Schweizer Markt abdecken, ist ja völlig klar. Also ich meine, und aus dieser Perspektive ist es ja nicht falsch, oder? Ich meine, dass ich in das investiere, wo ich auch eine Ahnung davon habe, das macht ja total Sinn, oder? Also dass da, wenn ich eine Firma, die ich gut kenne und ich weiß,
und die ich gut verfolgen kann.
Ich weiß, in welchem Markt das ist, ich weiß, wer die herstellen, ich weiß, wer der Geschäftsführer ist, der CEO, ich habe. Also das sind doch alles auch Gründe, um zu sagen, ja gut, also ist plausibel, dass ich dort auch investiere. Oder?
In was kaufe ich mich denn ein, wenn ich mich primär in den Schweizer Aktienmarkt einlasse? Sind das eher zyklische oder andere Werte? Also was kaufe ich, wenn ich so klassische Schweizer Titel, man kann ja auch einen Indexfonds kaufen in der Breite, und wo unterscheidet sich der Schweizer Aktienmarkt im Verhältnis zu anderen Märkten, wie beispielsweise in Deutschland oder in den USA? Klar, ist kleiner, aber von der Struktur der Titel, die ich da bekomme.
Also wahrscheinlich hat man, wenn man Schweizer Markt anschaut, oder? Das ist das, was man so klassischerweise sagt, oder ist, man hat ein starkes Gewicht von sogenannten defensiven Titeln. Oder? Es kommt einfach daher, dass die drei Grossen, oder? Also Nestle, Novartis und Roche, das sind halt einfach, das eine ist ein Lebensmittelkonzern, das andere sind zwei Pharmaunternehmen. Und die sind relativ, ich sage relativ, wirklich konjunkturresistent. Oder? In dem Sinn, du wirst ja nicht nach Konjunkturzyklen krank, oder? Sondern man wird krank und braucht ein Medikament. Oder?
Beim Essen ist es auch so, genau.
Und beim Essen ist es genau das Gleiche. Also, was natürlich, das ist jetzt natürlich sehr einfach ausgedrückt, oder? Die Wirklichkeit ist sicher anspruchsvoller, oder? Und natürlich kennen auch die Firmen Schwankungen, oder? Also, wenn ich an Nestlé denke, der Aktienkurs ist in den letzten Jahren einfach schon beängstigend zurückgekommen. Also, es ist nicht einfach so, dass die jetzt einfach stabil wie Beton sind, sondern auch die haben Schwankungen drin, nur halt eben vielleicht weniger als jetzt die klassisch zyklischen Titel wie Autowert, die in Deutschland natürlich eine Rolle spielen, oder eben Techwert, die in den USA eine Rolle spielen.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Apropos Nestle, da haben wir vor ein paar Wochen auch nochmal einen eigenen Podcast so gemacht, nur zu dem Wert. Vielleicht lohnt sich da auch nochmal reinzuschauen. Ihr könnt ja mal in der Playlist mal ein bisschen nach unten scrollen und dann kann man das nochmal anschauen. Aber ich finde interessant, was du sagst, wie dein Geschäft aufgestellt ist. Du hast jetzt schon ein paar große Namen genannt. Meine Frage jetzt, sind denn Schweizer Titel, gerade die großen, überhaupt klassisch heimisch? Ich meine, eine Novartis, eine ABB, die sind ja weltweit unterwegs. Ich kaufe mir ja da ja auch ein internationales Geschäft mit ein. Das ist ja kein lokales, auf die Schweiz beschränktes, nur in Franken beschränktes Geschäft.
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich sind die Firmen sind hoch internationalisiert, oder? Also machen Umsätze auf der ganzen Welt, oder? Und das ist nicht nur jetzt bei den ganz Grossen, oder? Das ist auch bei den kleineren Unternehmen, oder? Die haben, also, wir haben natürlich auch Technologieunternehmen hier in der Schweiz, oder? Wo für die Halbleiterindustrie zuliefern. Die sind natürlich weltweit, oder? Also, die sind international, oder? Das ist klar, oder? Also, dass man da.
Das heißt, so schweizerisch ist die Anlage dann gar nicht. Ich muss als Schweizeranleger gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt einen Home Bias habe, oder?
Nein, in dieser Hinsicht nicht, oder? Man hat, und das ist ja irgendwo durch ist es dann elegant, oder? Dass man natürlich über den Effekt, oder, hat man natürlich implizit auch wieder so eine geografische Streuung, oder? Weil, ist ja klar, oder? Wenn eine Firma in Nordamerika, in Lateinamerika, in Asien,
mit allen Vor- und Nachteilen, mit Währungsnachteilen, mit Währungsvorteilen, genau. Weil diese Firmen sind natürlich auch im Ausland stark aktiv.
Aber der entscheidende Punkt ist ja, die sind ja in unterschiedlichen Märkten tätig, oder? Das heisst, wenn die Konjunktur in Nordamerika super ist und in Asien gar nicht gut, dann hat man so genau das, was man eigentlich mit der Diversifizierung anbringen will, oder? Dass man so einen Ausgleich schafft von Risiken, oder?
Und wenn der Zollkrieg eine Branche belastet, dann ist es natürlich dann auch für diese Titel natürlich auch relevant.
Ja, wobei dort hast du natürlich, also gerade in dieser ganzen Zollgeschichte, oder? Ich meine, dort ist die Diskussion auch gewesen über sogenannte zollfreie Aktien, oder? Also Aktien, die wirklich relativ resistent sind. Und dort sind halt auch die drunter gewesen, die sehr stark wirklich nur heimisch sind, oder? Also da haben wir auch Firmen hier in der Schweiz, die einfach den Heimmarkt bedienen.
Nennen Sie mal.
Ja, so Cembra ist so eine Firma, also Bank, oder? Mhm. Die sind sehr stark auf den Heimmarkt, oder? Und dort ist natürlich auch klar, dass irgendwo die Zölle nicht so eine Rolle spielen, oder? Wobei natürlich die indirekten Effekte, oder? Also ist klar, wenn wegen der Zölle die ganze Konjunktur lahmt, oder?
Dann spüren
wir es alle, oder?
Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass nicht nur die Privatanleger hierzulande, sondern auch in der Tendenz die Vermögensverwalter und die Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz tendenziell eher ein Homebias bezüglich der Schweiz haben. Wollen die auch bewusst Rendite verschenken oder woran liegt das, dass diese großen Player auch eher dann auf heimische Titel setzen?
Also ich glaube nicht, dass jemand ganz bewusst jetzt Rendite verschenken will, oder? Das ist wahrscheinlich auch nicht das Motiv hinter dieser ganzen Geschichte. Oder? Bei den Institutionellen kann ich einfach sagen, was ich selber gelesen habe. Oder? Also das sind dort sicher eben die Währungseffekte ein Stück weit, oder? Was ich gehört habe. Und die regulatorische Sicherheit da von der Schweiz. Oder? Das sind jetzt zwei Gründe, oder, die ich so gehört habe, die einfach dafür sprechen, dass die auch halt auch den Schweizer Markt bevorzugt. Ja.
Und interessanterweise sind ja die Schweizer ETF-Anleger, also die Anlegerinnen und Anleger von Exchange-Traded Funds, gar nicht so heimatbewusst und legen eher diversifiziert und international an. Das finde ich interessant, dass wenn es diese Produktgruppe angeht, da sind wir dann irgendwie internationaler unterwegs.
Ja, gut, bei der ETF ist natürlich spannend, oder? Man hat dort, da kann man so eigentlich im Prinzip in einen ganzen Aktienkorb investieren, oder? Und da gibt es auch solche, die auf Schweizer Franken gehandelt sind, oder? Das reduziert ein Stück weit natürlich den Währungseffekt, ist ein Vorteil, oder? Aber was ich dort noch bemerkenswert finde, also gerade so die ETF, die dann heissen, die irgendwie World, oder? Also so gelabelt sind mit World, oder? Und dann schaust du mal ins Faktenblatt rein von dem Ding.
Ist mehr Amerika
und
drin,
und
oder?
Und dann siehst du irgendwie, Okay, gut, super, oder? 2.500 Titel aus irgendwie 5'000 Ländern, oder? Grossartig, oder? Und dann gehst du mal, dann denkst du wirklich, ich habe diversifiziert, oder? Und dann nachher gehst du schauen, wo sind die eigentlich denn tatsächlich investiert, oder? Und dann siehst du, okay, gut, wir haben ein Übergewicht von der Tech-Aktie und wir haben ein Übergewicht von der US-Aktie, oder? Also, dort kommt dann auch wieder so das Argument von der ganz breiten Streuung.
Das heißt, ich kaufe mir da einen amerikanischen Homebias ein und ich denke, ich bin weltweit investiert.
Genau, oder? Also, ja, so kannst du es sagen, oder? Also,
Botschaft also, ist vielleicht. Also, fühlen wir es zu Ende, das Gedankengespiel. Ja. Ich denke, ich kaufe weltweit ein, ich kaufe mir aber einen US-Homebias ein und ein Dollarrisiko dann auch, oder?
Ja, das Dollarrisiko nicht unbedingt, oder? Wenn sie Schweizer Franken gehandelt, ist schon
Schluss, okay,
oder? Dann relativiert sich's wieder, oder? Wenn er wegsgesichert ist, was natürlich auch wieder kostet alles, oder?
Ja.
Ich meine, die Aussage ist ja eine andere, oder? Ein genauer Blick aufs Faktenblatt ist sicher hilfreich, zum herauszufinden, was kaufe ich effektiv, wenn ich so eine mit World gelabelten ETF kaufe. Und, von dem einfach dort schauen, was für Sektoren drin sind und in welchen Ländern, dass man daheim ist, oder? Das ist sicher gut, oder? Und dann kann man sich entscheiden und orientieren. Was nicht heisst, dass es falsch ist, mit ihr investieren, oder? Überhaupt gar nicht, oder? Das sind zum Teil wirklich auch gute Produkte.
Also ich habe bisher verstanden, der Homebuyer, der ist nicht unbedingt schlecht, aus Schweizer Sicht?
Würde ich nicht sagen, nein.
Also, obwohl 190-90...
Ja, wie gesagt, oder, wenn du allein an dem aufhängst,
ja, okay.
Schon, oder? Aber es gibt natürlich ganz viele andere Überlegungen.
Gut, gehen wir ein bisschen kürzer zurück. Schauen wir mal. Also, wir nehmen jetzt hier Mitte Juli auf. Ich schaue jetzt mal gerade, ihr habt das natürlich auch nicht alles im Kopf. Hier schauen wir gerade auf die Kurse. Also, year to date, also seit Anfang des Jahres bis zum jetzigen Zeitpunkt. Da sehen wir bei allen Charts natürlich diese riesige Delle, die von Trump ausgelöst wurde durch seine, wie wir es damals immer und heute auch nochmal sagen, erratische Zollpolitik. Und da gingen die Kurse alle nach unten. Aber Year-to-Date, Swiss Market Index, sind wir jetzt, also Stand heute, immer noch 4% im Plus. Und wenn ich den S&P 500 daneben lege und dann auch Year-to-Date nehme, dann sind wir so bei 6,5% im Plus. Und die Kurve geht natürlich wieder nach oben. Und beim DAX, das rufe ich jetzt nicht extra auf, sonst wird der Podcast zu lang. Aber das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber vielleicht können wir ein bisschen noch über den Schweizer Markt reden. Was haben die Anleger bisher präferiert im letzten halben Jahr und was ist so, wohin geht es im nächsten halben Jahr? Klar, wir wissen alle nicht, was passiert, aber du hast ja auch darüber berichtet und auch Artikel geschrieben, was große Fondsmanager bisher gekauft haben, was sie nicht gekauft haben. Also was sehen wir, was sich da am Markt so tut?
Also das erste halbe Jahr ist recht aufregend gewesen, oder? Also, als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich mich nochmal zurückerinnern. Ah, ja, genau. DeepSeek, sagt er da noch etwas?
Oh ja.
Siehst du, aber ist schon eine Zeit her, oder? Mhm. Also, so überlagert von der. Ich meine, da war ja schon ein Rechtserlebnis gewesen, oder? Und dann nachher sind die Zölle gekommen, oder?
Also, wer all dies jetzt nicht verfolgt haben, müssen wir es noch kurz erwähnen. Also, die chinesische KI-Anwendung oder Firma, die anscheinend viel besser war als die westlichen und die hat natürlich viele Tech-Werte in Amerika unter Druck gebracht. Das war die Debatte.
Genau, das war ganz Anfangsjahr, oder? Und sind die ganzen Zölle gekommen, oder? Und das Ganze noch überlagert von den Kriegen, die wir haben, oder? Von den Ereignissen im Nahen Osten. Also ist recht vollpackt das erste halbe Jahr gewesen. Und trotzdem, oder, obwohl man eigentlich relativ viele so Turbulenz gehabt hat, auch sehr viel, wo der Markt natürlich auch belastet hat, es hat schon einzelne Titel gegeben, wo sich sehr spannend entwickelt haben, oder?
Nennen ein paar.
Ich denke zum Beispiel an Sico, Industriegruppe da aus der Schweiz, oder? Sie sind der Aktienkurs fast verdreifacht, glaube ich. Interessanterweise auch, die sind schon länger gut gelaufen, R&S, Trafo-Hersteller, auch der zugelegt. Acceleron, oder? Also der Turbolader-Hersteller, ist jetzt gerade kürzlich irgendwie auf 52 Wochen hoch gewesen. Also es gibt schon die
heimische Erfolgsstories.
Genau, es gibt durchaus auch die, also es ist falsch zu sagen, es ist alles schlecht gewesen, im Gegenteil, oder? Es hat wirklich einige, würde ich sagen, Titel, wenn man mal die Kursliste durchgeht, dann findet man die schnell, die wirklich gut abgeschnitten haben. Mhm. Vielleicht das Gegenbeispiel ist Sonova, oder? Der Hörgerätehersteller, SMI-Firma, die sind ziemlich taucht in dem ersten Halbjahr, oder? Und letztes Jahr im August sind sie angetreten, haben dort also KI-Hörgeräte vorgestellt, das hat ihnen geholfen. In der Zwischenzeit, sind auch mit dem SEO-Wechsel noch im Tun, und ja, weil man so gehört, ist dort irgendwie jetzt inzwischen Konkurrenz schon wieder einen Schritt voraus, oder?
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Was ich noch interessant finde, in den letzten Wochen gab es oft die Debatte, dass wegen der Unsicherheit in Amerika der amerikanische Markt, der so als Leuchtturmmarkt und als der wichtigste und der größte Kapitalmarkt der Welt gilt und auch ist, vielleicht an Reputation verliert und wir Anlegergelder jetzt sehen, die eher nach Europa wandern und wegen der großen Infrastrukturausgaben in Europa, vor allem in Deutschland auch, dieser Markt vielleicht interessanter werden könnte, der bisher in den vergangenen Jahren immer, wie wir schon erwähnt haben, jetzt mehrfach hinter dem amerikanischen Markt hergelaufen ist. Glaubst du, dass die europäischen Märkte, der Schweizer Markt jetzt bessere Aussichten hat aus den genannten Gründen oder dass Amerika wieder davonzieht? Weil Amerika, S&P 500, wir haben es gerade erwähnt, hat sich ja wieder erholt.
Also das eine ist ja mal, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, oder? Wenn es dann heisst, irgendwie so, ja, das ist jetzt die Tendenz und die zeichnet sich jetzt ab und die sehen wir und das ist jetzt der Trend für die nächsten 10 Jahre. Oder? Also da glaube ich eher nicht. Oder? Also klar, die Infrastrukturausgaben und die Verteidigungsausgaben, die man jetzt hier in Europa beschlossen hat, oder? Das sind Milliarden, also Hunderte von Milliarden, die da eingesetzt werden. Da kann natürlich ein Konjunkturimpuls geben, der dann tatsächlich auch auf den Aktienmärkten überspielt. Oder? Und dort bin ich allerdings dann immer mit der Frage unterwegs, wie schnell kommt das? Oder? Ich meine, man kann sagen, ja, wir stellen die, was sind es, 800 Milliarden oder was sind, die stellen wir an, oder? Aber letzten Endes, du musst ja dir überlegen, jede Brücke, die du neu baust, oder? Da musst du projektieren, da musst du vielleicht sogar öffentlich ausschreiben. Oder? Also wenn es ein staatliches Projekt ist, muss man es öffentlich ausschreiben. Also, das ist auch wieder mit Bürokratie verbunden. Das geht, in meiner Vorstellung geht das ellenlang, oder? Bis das zu Boden ist. Oder? Von dem her gesehen weiss ich nicht, oder? Wie zügig das der Effekt denn tatsächlich kommt. Andererseits in den USA, klar haben wir dort gibt es Probleme. Oder? Also, das ist offensichtlich, oder? Da, was man auch täglich in den Schlagzeilen liest, oder? Mit der doch recht erratischen und unberechenbare Art von Donald Trump, vom Präsident, aber auch die höhere Staatsverschuldung. Und gleich muss man sagen, jetzt habe ich gerade letzte, also gerade jetzt im Moment, was du siehst in den USA, oder, die Anleger nehmen einfach wieder, sind wieder optimistischer, gehen wieder höhere Risiken ein. Goldman Sachs hat wieder einmal auch Prognosen angepasst für den S&P 500, oder? Also das heisst jetzt, dass der irgendwo innerhalb von einem Jahr, dann also in den nächsten 12 Monaten, irgendwo bei 6.900 Punkten ist. Das sind 11% Zuleit. Oder? Also auch dort unterleit ist Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Also das wieder leiten so die Thesen, oder? Vielleicht
Donald Trump dann doch alle glücklich am Aktienmarkt. Wir werden sehen.
Ich weiß nicht, ob es der Donald ist, der am Schluss tatsächlich alle glücklich macht oder ob es nicht einfach auch die Unternehmen sind, die gut arbeiten.
Zum Schluss noch eine ganz allgemeine Frage. Wenn man jetzt eine bestimmte Summe anlegen möchte, ob man jetzt gespart hat oder geerbt oder hat sonst noch was zur Seite gelegt, was sind so deine Erfahrungen? Du sprichst ja mit vielen Vermögensverwaltern auch und Leuten, die sich sehr professionell mit der Geldanlage beschäftigen. Was sind so die wichtigsten Tipps und Tricks? Was sind vielleicht auch die Fehler, die so klassische Privatanleger wie du und ich auch regelmäßig machen, die man eigentlich vermeiden sollte?
Ja, also ich hatte jetzt nicht... Ich bin jetzt noch nicht in dem Alter, wo ich jetzt schon Pension beziehen würde oder irgendwie größere Geldbeträge würde erben. Von dem her gesehen kann ich jetzt da nicht aus eigener Erfahrung reden, oder wie es ist, wenn man mal so 500'000 Franken aufs Mal überkommt und mit dem muss umgehen. Aber ich kann vielleicht auch sagen, was ich von den Experten gehört habe. Oder? Die haben mir immer wieder gesagt, schau, man muss irgendwo versuchen, das irgendwie so ein bisschen zu gruppieren, oder? Dass man sagt, ich habe so ein Teil von einem Lebensbedarf, den ich einfach gedeckt habe. Das ist Miete, Versicherungen, Lebensunterhalt, also Lebensmittel. Ich muss ja gelebt haben, oder? Und das muss ich finanzieren und das soll irgendwo gesichert sein, oder? Über eine Rente beispielsweise, klassischerweise, oder über Einkommen, wo man vielleicht hat, wenn man Immobilien hat, hat man vielleicht Mieteinnahmen, dass man das versucht, irgendwie einfach über ein stabiles Einkommen zu finanzieren, dass man dort einfach bei dem, was man gerade unmittelbar braucht, wirklich eine gewisse Sicherheit hat, oder? Dann ist es sicher nicht schlecht, wenn man Reserven hat. Man weiss nie, was die Zukunft bringt, oder? Vor allem muss man Geld haben und dann ist es gut, wenn man etwas auf der Seite hat. Und dann hat man irgendwo noch so einen Bereich, wo man anlegen kann, oder? Und dort, glaube ich, gibt es so die Sachen, oder, wo sicher irgendwo klassisch sind, oder? Dass man sich wirklich mal überlegt, hey, also eben, wie viel Risiko möchte ich eingehen, oder? Das ist so das, oder? Habe ich ein finanzielles Ziel? Was möchte ich mit dem, am Schluss mit dem Geld erreichen, oder? Wie viel Risiko möchte ich eingehen und wie viel kann ich eingehen? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, oder? Also das Wollen ist das eine, oder? Und das Können ist dann da, wo man wirklich muss sagen, hey, also irgendwo gibt es einen Punkt, wo ich nicht mehr Verlust eingehen will. Irgendwo würde es mich schmerzen, wenn ich mehr verliere als da. Das sind so Sachen, die man sich überlegen muss, oder? Und sehr konkret überlegen muss. Und ich glaube, dann hat man schon gute Voraussetzungen.
Oder? Aber fassen wir es zusammen. Der Homebias hat Vor- und Nachteile, aber ich muss mich nicht schämen, wenn ich nur in der Schweiz anlege, oder?
Absolut nicht, nein. Also ich glaube es nicht, oder? Natürlich, optimal ist immer, wenn man diversifiziert ist, wenn man versucht, das irgendwo breit zu machen. Aber wenn man so ein bisschen einen Schweizer Einschlag hat, ein bisschen Homebias, glaube ich, ist nicht verkehrt.
Patriotismus beim Anlegen schadet nicht.
Ich weiß nicht, ob es Patriotismus ist, aber so ein bisschen, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es Patriotismus ist, aber wie gesagt, eben, es gibt gute Gründe, warum man es so macht.
Reto, danke dir für den Insights, das war sehr spannend und wie gesagt, man kann das alles auf cash.ch jeden Tag in aller Breite von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen nachlesen. Wenn ihr mehr Infos zum Thema Geld braucht, seid ihr da natürlich auch bei Handelszeit und bei Cash und bei den vielen anderen Titeln, die wir hier bei Ringier Medien Schweiz publizieren, gut aufgehoben. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Reto. Ciao.
Danke vielmals. Tschüss.